Ja, wie auch schon letzte Woche geht es auch hier weiter mit den Vorträgen zur Tagung Toxische Männlichkeit, Gewalt und Rechtsterrorismus. Dieses Mal haben wir einen Vortrag von Robert Klaus, der sich mit dem Hooliganismus, Kampfsport und Fitnessboom beschäftigt. Eine Geschichte der Professionalisierung extrem rechter Gewalt. Viel Spaß.
Danke, dass ich da sein darf. Ein, zwei Vorbemerkungen. Erstens, ich bin ganz schön verschnupft. Wenn ich durch und durch mal hier schnauben muss, bitte seht es mir nach. Ich habe hier so Taschentücher liegen. Das Zweite ist, was erwartet euch gleich? Ein Vortrag natürlich zu dem ganzen Themenkomplex extrem rechter Kampfsport, unterteilt in drei große Punkte. Das Erste ist, ich werde euch so ein Stück weit sequenziell, in Gänze ist es immer schwierig, so die Geschichte des Kampfsports in der extremen Rechten herleiten, wo wir heute stehen. Nicht die Gewalt in der extremen Rechten, das wäre ein viel zu großer Vortrag, sondern die Frage auch, wo kommt eigentlich dieser Kampfsportboom in den letzten Jahren her? In einem zweiten Teil werde ich über zentrale Organisationen und Strukturen reden. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich eingeladen wurde, weil zum Beispiel in 2 Wochen ja wieder der Kampf der Nibelungen stattfindet, also das zentrale Neonazi-Kampfsport-Event in Deutschland. Und am dritten Teil werde ich noch ja, zu einem Fazit kommen, das Ganze noch ein bisschen kontextualisieren und weil du vorhin gesagt hast, ein Präventionspapier, nicht ganz. Wir haben am Dienstag eine Studie vorgestellt, in der wir uns angeguckt haben, inwieweit eigentlich in Extremkampfsportorganisationen Präventionsarbeit gemacht wird. Die Antwort ist, da passiert nicht so viel, aber jetzt haben wir es mal empirisch erhoben. Also wir haben nicht vorgeschlagen, was man tun sollte, sondern wir haben erst mal erhoben, dass kaum was passiert. So. Genau, das Dritte ist, ihr seht schon, ich bin eigentlich zu hippelig, um hinter so einem Pult zu stehen und ich habe auch die Angewohnheit, manchmal mein Publikum zu fragen, sodass wir eher in Dialog kommen. Das heißt, zwei, drei Leute von euch werde ich wahrscheinlich auch mal ansprechen. Ich hoffe, wir sind ja unter uns, das ist okay. So. Eine Vorbemerkung. Extrem rechter Kampfsport hat in letzter Zeit sehr, sehr viel mediale Aufmerksamkeit gekriegt. Das hast du einleitend schon gesagt. Und wenn man mal einen Artikel wie aus Spiegel Online nimmt, zu dem Herrn Dennis Kapustin, der übrigens eine sehr zentrale Figur für diesen Kampf der Nibelungen ist, dann fangen solche Texte immer so, ganz oft so an. Das Gesicht von Dennis Nikitin ist blutverschmiert. Seine Schläge prasseln auf den Gegner im Ring ein, eine Kamera läuft. Immer wieder prügelt er auf den Kontrahenten ein, bis auch dessen Lippe aufplatzt. Eine Aufnahme zeigt Nikitins Rechte in Zeitlupe, wie sie durch die Deckung seines Gegners dringt. Dann geht es später noch um Blut, Schweiß und Kameradschaft. Darum geht es, Dennis Nikitin ist in seinem Element. Ganz ehrlich, ich kriege jedes Mal einen Würgereiz, wenn ich sowas bei einem Artikel lese. Das Problem daran ist, wenn wir uns mit dem extrem rechten Kampfsport beschäftigen, sollten wir diese ganze Männlichkeitsinszenierung nicht einfach runterbeten und erzählen, was Nazis in ihren Videos machen, sondern wir sollten eher mal anfangen, Männlichkeitskonstruktionen zu hinterfragen, die Inszenierung als solche auch zu benennen, weil wenn Neonazis eigene Videos ins Netz stellen von ihren Kampfsportveranstaltungen, dann haben sie natürlich ein Interesse daran, wie sie sich in der Öffentlichkeit inszenieren und diesen ganzen Härteaspekt dermaßen nach vorne zu stellen, dass es ihrem eigenen ja, nationalsozialistischen Anspruch auch entspricht. Ich glaube, das sollten wir hinterfragen. Wir sollten auch Entwicklungen in der extremen Rechten und gesellschaftlich kontextualisieren und wir sollten drittens, das wird heute immer wieder mal angesprochen, auch sehr differenziert über Fußball-Fanszenen und Kampfsport reden. Nicht der gesamte Kampfsport ist rechts, nicht mal der gesamte Hooliganismus ist rechts. Also es werden sozusagen sehr oft auch Pauschalurteile gefällt, die uns nicht ganz so dolle weiterhelfen. Das ist auch so ein bisschen der Anspruch, den ich heute an mich lege. Inwieweit das mir gelingt, können wir nachher gerne diskutieren. Aber zumindest seien so ein paar Vorbemerkungen gemacht, dass solche Einleitungen in Texte nur bedingt sinnvoll sind. So, ich habe es gesagt, ich würde gerne mal das, was wir an Kampfsportboom in der extremen Rechten haben in den letzten Jahren, ein bisschen kontextualisieren und mal so ein paar Spuren dahin führen. Ja? Fangen wir an mit Entwicklungen in der extremen Rechten. Das Erste ist, wir haben eine lange Geschichte militanter Neonazis, darauf wurde heute schon eingegangen. Ich habe 3 Bildbeispiele mal rangeworfen. Ne, die Skinhead Sächsische Schweiz, eine der zentralen militanten Kameradschaften der 2000er Jahre. Auch die hat schon Kampfsport trainiert. Die hatte keine eigenen Kampfsport-Events, aber militante Neonazis haben schon immer Kampfsport trainiert. Es gibt einen Grund, warum die, also sehr aktuelle und ich würde sagen in der Szene auch führende Zeitschrift NS Heute, die kommt aus Dortmund, eine Ausgabe macht, wo sie A, lange Karl-Heinz Hoffmann interviewt und B, einen Text schreibt, das seht ihr hier nicht so richtig, aber kein Sieger glaubt an den Zufall, ist ein Interview mit dem Kampf der Nibelungen. Das heißt, auch in der Szene ne, wird sich ja mit der Geschichte rechter Militanz sehr aktiv beschäftigt. Und es gab auch schon 20 Jahre Ostdeutschland kämpft, war ein Turnier, was 2013 stattgefunden hat, also vor 5, 6 Jahren, war zu Ehren von 20 Jahre Black Rainbow Security. Und auch dort finden sich viele Neonazis auf der Fight Card. Damals ging es um Thai-Boxen, Kickboxen, Free-Fight, wie Mixed Martial Arts damals noch hieß. Das ist hier kein Schaubild, was die Militanzrechte von Neonazis vollständig abbildet, aber ich will erstmal darauf aufmerksam machen, dass es überhaupt keine Neuigkeit ist. Nicht mal im Ansatz, dass militante Neonazis irgendwie kämpfen, trainieren. Das ist nicht neu. Zweiter, ich würde auch sagen, szenenaher Aspekt. Ich habe gerade zwar gesagt, nicht alle Hools in Deutschland sind rechts, aber der Hooliganismus stand der extremen Rechten schon auch immer sehr nahe. Der Hooliganismus hat seine Gewaltformen ausdifferenziert in den letzten 40 Jahren Hooliganismus. Die ersten Hool-Gruppen in Deutschland wurden Ende der 70er gegründet, wir haben jetzt 2019. Und sie haben sie insofern ausdifferenziert, als dass Hooliganismus mal angefangen hat als wirklich Kultur der Straßenrandale im Umfeld von Fußballspielen. Das Bild ist aus dem Hafen von Marseille zur EM 2016. Und jetzt kann man einen ganz langen Vortrag drüber halten, aber kurz gefasst fängt die Szene irgendwann in den 90er Jahren an, sich nicht mehr nur am Stadtpark, am Stadion zu verabreden, mit 100 gegen 100 für eine sozusagen Gruppenkeilerei, sondern sogenannte Ackermatches zu erfinden oder wie es beim Polizeisprech heißt, Drittort-Auseinandersetzungen. Da treffen dann also 20 gegen 20 aufeinander und haben eine Art von Gruppenkickboxen. Wichtig dabei ist, der Bundesgerichtshof hat 2015 mal geurteilt, dass diese als kriminelle Vereinigung zu verfolgen sind, weil diese Gruppenkickboxereien sind unsittlich. So unsittlich deshalb, weil es gar keine Instanz gibt, die Regeln überwacht, keinen Verband gibt, der irgendwie dort Regeln durchsetzt. Und an dieser Stelle endet dieses Bundesgerichtshofsurteil seinerzeit gefällt gegen die Hooligans Elbflorenz aus Dresden. Und es macht auch Sinn, dass es da endet, weil der Bundesgerichtshof gar nicht die Aufgabe hat, Handlungsempfehlungen an Hooligan-Gruppen zu verteilen. Das ist nicht seine Aufgabe. Aber wenn man das Urteil mal zu Ende denkt, dann heißt das, bei einem Gruppenkampf von 20 gegen 20 müsste es 20 Schiedsrichter geben, die sich jedes 1 gegen 1 angucken und Regeln durchsetzen. Ab dem Moment würden wir sozusagen von sittlichem Sport reden. Felix, du guckst mich so kritisch an. Und was macht die Hooligan-Szene? Die Hooligan-Szene ist lernfähig und sie macht natürlich genau das. Ist ja auch logisch. Sie erfindet Teamfights. Das heißt, in Osteuropa bisher durchgeführt, in Deutschland noch nicht. Sie erfindet Teamfights, wo Hooligan-Gruppen in einem 5 gegen 5 in einem Ring antreten, eine Gewichtsklasse als Gruppe messen, also man darf 500 Kilo als Gruppe messen wiegen, wer wie viel einzeln wiegt, ist ziemlich egal. Da gibt es Ringrichter, da gibt es Ringärzte, da gibt es schlechte Musik, also alles, was man zu so Schrammsportveranstaltungen braucht. Und in Deutschland werden sie langsam auch, ja, kündigen sich an. Und das vierte ist, ich würde sagen, Hooliganismus hat sich auch insofern professionalisiert, ich werde darauf gleich noch zu sprechen kommen, dass wir diverse, auch vor allem extrem rechte Hools, auf den nicht auf den Fightcards, sondern auch auf den besten Ranglisten im Kickboxen und im Mixed Martial Arts heutzutage finden. So, was war der Motor hinter dieser Entwicklung? Einerseits natürlich die Kreativität der Szene, zweitens polizeiliche Repression. Es ist immer genau dann passiert, wenn Gewalt aus dem Fußballumfeld Polizei vertrieben wurde, hat man sich andere Orte gesucht. In dem Moment, wo man sagt, diese Gruppenschlägereien sind illegal, macht die Szene einen Sport draus. Heißt auch sozusagen, naja, mit Repression hat man bedingt Einfluss. Wir müssten eigentlich viel mehr über Prävention reden. Und drittens, auch der Rechtsrock hat Einfluss auf die Kampfsportentwicklung in der Nazi-Szene heute. Denn es gibt vielfach Verbindungen zwischen rechten CD-Labels, rechten Musikversenden und Neonazi-Kampfsport. Als ein Beispiel, die Firma Greifvogel, ich werde auf die noch zu sprechen kommen, ist eine extrem rechte Kampfsportmarke aus dem südbrandenburgischen Lindenau. Das ist ein Gründer, verortet man so ein bisschen in der Dresdner Hooligan-Szene. Der betreibt auch Opus Records, einen der größten deutschen extrem rechten Musiklabels. Das heißt, da gibt es einen Zusammenhang. Es gibt auch einen Zusammenhang, dass dieser Kampf der Nibelungen, den ich schon zumindest kurz eingeführt habe, ich werde später mehr erzählen, letztes Jahr beim Schild- und Schwert-Festival in Ostritz auftauchte. Also sozusagen Rechtsrock und Kampfsport vermischen sich zu einer extrem rechten Eventkultur. Manche nennen das auch extrem rechte Erlebniswelt. Und es hat auch noch mehr Hintergründe. Das ist vor allem nämlich das Eventmanagement. Extrem rechte Kader, die wissen, wie man ein Konzert aufzieht, wissen auch, wie man eine Kampfsportveranstaltung macht, weil ob man eine Bühne oder einen Ring in die Mitte stellt, ist nicht mehr so wichtig. Die Werbung, die Infrastruktur, das Organisationstalent hängt ja dahinter. Ich habe hier noch ein paar Beispiele. Der berühmte Dennis Nikitin hat hier unten steht da auch in Thüringen beim in Thema geredet. Das hier oben ist ein Foto vom Stand des Kampf der Nibelungen im Thema, jetzt im Anfang Juni, glaube ich, war das. Das heißt, man sieht relativ viele Verbindungen zwischen Rechtsrock und Kampfsport. Wir haben also auf der einen Seite diese drei Sachen. Man kann die auch gerne noch ergänzen. Ne? Ich würde sagen, klar, extremrechter Kampfsport steht in der Tradition militanter Neonazis. Hooliganismus ist der zentrale Rekrutierungspool für Nazi-Kampfsport. Und aus dem Rechtsrock haben sie ihr Eventmanagement gelernt. Das Zweite ist, wir haben natürlich auch noch externe Entwicklungen. Da mache ich jetzt auch nur ein paar auf. Übrigens, also natürlich immer im Rahmen dessen, was wir politisch gerade sehen an politischer Gewalt und Rechtsruck. Aber ich will auf drei andere Sachen hinweisen. Das eine ist, es gab eine Neoliberalisierung deutscher Gesundheitspolitik Anfang der 2000er Jahre. Zu der Zeit war Gesundheitsreform ein Dauerbrenner der politischen Debatte. So, jetzt ist hier wieder so ein sperriges Zitat, aber wichtig ist das am Ende. Nämlich Patienten und Nutzer des Gesundheitswesens wird ein höheres Maß an Eigenverantwortung übertragen. Das ist so die Zeit, wo so Begriffe wie Selbstoptimierung ganz wichtig sind, wo die Men's Health auf einmal auch größer wird in Deutschland, sozusagen Eigenverantwortung für Gesundheit und Fitness hochbringt. Und das ist auch die Zeit, wo man anfangen konnte, seinen Fitnessclub-Beitrag bei der Krankenkasse anrechnen zu lassen, was dazu führt, dass der deutsche deutsche Fitnessmarkt total boomt. Dass wir ein McFit an jeder Straßenecke heute haben, ist Teil genau dieser Entwicklung. Was passiert? Es kommt ein Fitnessboom, bestimmt auch noch durch andere Sachen bedingt, der sich auch ausdifferenziert. Und darauf werde ich gleich jetzt nochmal hinweisen. Wenn ich über Kampfsport rede, dann rede ich natürlich primär über Kampfsport, aber so Sachen wie Kampfkunst, den ganzen Wellnessbetrieb, den müssen wir eigentlich ein Stück weit mitdenken. Auch den gibt es in der extremen Rechten. Und das Zitat aus dem Handelsblatt von Anfang dieses Jahres gibt das so ein bisschen wieder, dass es die Billigbutzen namens High Five gibt. Es gibt den puristischen Klassiker namens McFit, die plüschigere Pop-Variante John Reed und das Bootcamp. Es gibt die Trainingsmasochisten bis zum Yoga-Studio. Soll dann für jedes Haushaltsbudget und Fitness-Fable etwas Adäquates dabei sein? Eine meiner Thesen an der Stelle ist, ich glaube, dass die extreme Rechte nicht nur ihre Gewalt trainiert, sondern neoliberalerweise genau an dieser Ausdifferenzierung des Fitnessmarktes teilhaben will. Die wollen ihr ein Stück dieses Kuchens abhaben und ich hoffe, dass ich das jetzt noch bald belegen kann. Heute, also gleich. Drittens. Felix, weißt du, wer das ist?
Nein.
Sehr gut. Der Junge trägt ein Logo der UFC auf der Hose. Die UFC ist die Ultimate Fighting Championship. Man könnte also sagen, der größte Veranstalter weltweit im Bereich Mixed Martial Arts. Und jetzt kommt die erste Publikumsfrage. Matthias, du warst vor 3 Tagen auf dieser Veranstaltung, wo wir was vorgestellt haben. Kannst du kurz erklären, was Mixed Martial Arts ist? Dann muss nicht ich die ganze Zeit reden. Bitteschön.
Okay, nee, ich werde es vermutlich nicht sportwissenschaftlich definieren können, aber es ist im Prinzip das frühere Free Fight in so einem Mix verschiedener Kampfsportarten, also sowohl Boxen, Kickboxen, asiatische Techniken, wo also sowohl nicht nur halt mit Händen gekämpft wird, mit Füßen gekämpft wird, zwar schon nach Regeln, aber eben wesentlich, spektakulärer aussehend als der herkömmliche Boxsport, den wir kennen. Und in Deutschland, denke ich mal, populär geworden, weil der Blick der Szene, vor allem auch der Fußballszene, stark ausgerichtet war nach Russland, nach Polen, wo das eben wesentlich populärer ist, bis hin dazu, dass es eben für diese Teamfights schon eine Liga gibt. Und das war attraktiv. Es ähnelt in dem, was da im Ring bzw. im Käfig passiert, auf der einen Seite ein Stück weit dem Straßenkampf der extremen Rechten, andererseits auch den Ackermatches der Hooligans und hat auch eine gewisse Faszination auch für den gewaltbereiten Teil der Ultraszene.
So. Genau, wichtig ist bei Mixed Martial Arts, geht am Boden weiter, geht im Stand weiter. Wenn jemand blutet, wird der Kampf nicht abgebrochen. Das heißt, Anhänger des klassischen Boxens sind da manchmal so ein bisschen überrascht. Felix, hast du eine Idee, was dieser junge Mann vielleicht mal beruflich gelernt haben könnte?
Also Klaus Teweleit sagt Bademeister, ich würde sagen Steuerberater.
Wenn von euch mal jemand gesehen hat, wie ich glaube bei Hart aber fair mein Polizist dem Grünpolitiker Omid Nuripur offensiv Schläge angeboten hat, dann war das der hier. So heißt aber auch, ne, also Nick Hein ist einer der wenigen Deutschen in der UFC, damit einer der deutschen UFC-Stars. Die Entwicklung ist in Deutschland angekommen. Wir reden nicht nur über den amerikanischen Markt und wir reden natürlich auch immer darüber, dass auch Polizei ihre Gewalt professionalisiert hat. Das ist nichts, was nur in der Extremrechten passiert. Das passiert auch woanders. Der Vorsitzende der GAMAF, einer der deutschen MMA-Verbände ist übrigens auch Landespolizist in Sachsen. Das ist gar kein so seltenes Phänomen. So, wenn man das mal so zusammennimmt, ne, dann sehen wir sozusagen verschiedene Einflüsse, die dazu geführt haben, dass sich Kampfsport in der extremen Rechten professionalisiert hat, wobei ich, wie ich sagte, das Interesse an Gewalt gar nicht neu ist. Deswegen rede ich auch gar nicht von mehr Gewalt, von der Qualität her vielleicht ein bisschen, aber vor allem von Professionalisierung. Muss man natürlich mal sagen, was das eigentlich heißt. Unter Professionalisierung würde ich zwei Dinge verstehen. Das eine ist, die Gewaltkompetenz dient als Ressource für eine berufliche Karriere. Das finden wir bei Türstehern, das finden wir bei Kampfsporttrainern, finden wir aber auch bei Polizisten in Einsatzhundertschaften. Das ist erstmal gar nichts Fatales, aber die zentrale Ressource des eigenen Berufskarriere ist der Beruf. Ne? Profession, Beruf, sozusagen vom Bordstamm abgeleitet. Das zweite ist, wir finden Professionalisierung als qualitativen Prozess, Trainingsmethoden, Ernährungslehre, Regenerationslehre, Trainingsausstattung, all das entwickelt sich ja immer weiter. Man kann das mit auch digitaler Technik vergleichen. CDs waren vor 20 Jahren mal der total heiße Kram, heute ein Fall fürs Museum. Im Kampfsport ist das nicht anders. Ne? Es gibt sozusagen eine Weiterentwicklung des Ganzen. Und wenn ich von Kampfsport rede, muss man auch nochmal sagen, dass nicht alle Kampfsportarten für Neonazis gleichermaßen interessant sind. Es gibt Ausnahmen, aber im Judo sehe ich sie eigentlich kaum, sondern ich würde sagen, Kickboxen und Mixed Martial Arts sind interessant, weil sich dort, weil sie dem Straßenkampf am nächsten kommen. Dann würde ich das mal an ein, zwei Beispielen machen. Das eine ist das Imperium Fight Team aus Leipzig. Das kommt, und das kann man auch offen so sagen, das sind führende Leute, kommen größtenteils aus der rechten Hooligan-Szene bei Lokomotive Leipzig, die traditionell immer eng befreundet war mit Halle und Erfurt, also die Bezüge nach Thüringen sind da. Und das Imperium Fight Team ist insofern interessant, als dass dessen Chef Benjamin Brinser und Gründer den Kämpfernamen The Hooligan trägt. Kommt aus der Leipziger Hooligan-Szene, war Mitglied bei Szenario Lok, vom Verfassungsschutz beobachtet, hat also auch eine Karriere in der extremen Rechten in Sachsen und gleichzeitig eine Karriere als Kämpfer gemacht in Mixed Martial Arts, hatte 2013 einen 13-0, also 13 Siege, keine Niederlage, Kampfrekord, hat bei der UFC einen Vertrag unterschrieben, wurde dann bei jener UFC, ne, wurde dann wieder weggeschickt, also aufgelöst der Vertrag, weil die UFC geschnuppert hat, wen sie da eigentlich verpflichtet haben. Hat also dort nie gekämpft, hat aber sich ein eigenes Gym aufgebaut, was es schon gab, und eine eigene Kampfsportreihe ins Leben gerufen, nämlich Imperium Fighting Championship, wo hier das Plakat ihr vom 5. Event seht im August 2016, was auch das letzte war. Ihr seht auch hier, woran erinnert euch dieses Bild? Welche Symbolik? Sparta, genau das ist es, was in der Hooligan-Szene als auch in der extremen Rechten sehr in ist, sozusagen symbolisch, ist. Also die Saga, ne, von den 300 Spartanern, die sich in dieser Schlucht gegen eine Übermacht des römischen Heeres verteidigt haben, also sozusagen für eine Inszenierung kriegerischer Männlichkeit, wird man Anspielungen auf 300 andauernd finden. Nun ist dieses Bild sicherlich von einem sächsischen Baggersee und nicht aus der Peloponnes, aber die Inszenierung ist wichtig. Zu dem Herren hier rechts unten werde ich gleich eben noch was erzählen, aber wichtig an der Stelle ist, es ist auch ein Kämpfer vom Imperium Fight Team, der das Logo vom FC Lokomotive Leipzig auf seiner Hose trägt. Also die ganzen Hooligan- und Fußballbezüge sind massiv da. Zu den Sponsoren können wir auch später nochmal reden. Kurz vom Eindruck her, wir haben leider nicht die Zeit für ein Video, wie so eine Halle aussieht, aber das ist die Halle, in der das stattgefunden hat. Man sieht so ein großes Einlauftor, man sieht diesen Käfig in der Mitte mit Beleuchtung und Musikanlage, man sieht das Logo der Veranstalter oben. Und wenn es nicht so dunkel wäre, würdet ihr hier ungefähr 1500 Leute sehen, wo in der Mitte so die Hells Angels von Leipzig sitzen. Auch die Rockerbezüge sind in dieser Szene sehr, sehr massiv da. So, das Videobeispiel lassen wir raus. Und dann kann man natürlich sagen, also euch wird es nicht ganz überraschen, aber diese Gewalt bleibt natürlich, die dort trainiert wird in diesen Gyms, bleibt natürlich nicht in den Trainingsräumen, bleibt nicht in den Gyms, bleibt nicht mal in den Sporthallen. Ehrlich gesagt, ich besuche diese Kampfsportturniere bis heute sehr viel. In den Hallen selber habe ich nie einen Vorfall gesehen, also von Übergriffigkeit oder so, von Gewalt. Mag sie gegeben haben, aber sozusagen offensichtlich nicht ganz offensichtlich. Wichtig ist natürlich nur, dass diese trainierte Gewalt nicht da bleibt. Ne? Man sieht das Imperium Fight Team, wie es letzten Spätsommer zu diesen rassistischen Aufmärschen in Chemnitz mit aufruft. Dem Imperium Fight Team folgen mehrere tausend Leute auf Facebook. Ne? Das ist nicht irgendwie er und seine drei Freunde. Und Benjamin Brinser formuliert auf seiner sehr offensichtlichen offen einsehbaren Facebook-Seite am nächsten Tag, das ist der Tag nach diesen Aufmarsch, diesen Montagsaufmarsch in Chemnitz, der so berühmt geworden ist. Leider, leider. Das Ballern ging heute gleich weiter. Jetzt kann jeder für sich mal interpretieren, was das heißen kann, aber offensichtlich, ich würde sagen, sehr viele Anspielungen darin, dass das, was an Gewalt trainiert wird, natürlich nicht in den Trainingsräumen bleibt. Zweites Beispiel. Es gab ja diesen auch mittlerweile sehr bekannten Angriff auf den Stadtteil Leipzig-Konnewitz im Januar 2016, wo so rund 250 Hooligans und Nazis durch Leipzig-Konnewitz randaliert sind. Da wurde eben, er ist nicht verurteilt, aber er wurde dort auch festgenommen, eben jener Kämpfer Timo Feucht, von dem ich gerade schon geredet habe. Das heißt, auch das ist wieder ein Fall, wo eben diese Gewalt nicht nur, die Gewaltkompetenz nicht in den Hallen bleibt, sondern zu politischer Gewalt wird. Und Timo Feucht ist eben nicht irgendwer in den deutschen Mixed Martial Arts, sondern er wird hier von so einer tschechischen Hooligan-Seite als Lok Leipzig-Kämpfer bejubelt, der vor zwei Wochen in Bratislava einen Kampf gewonnen hat, hier in so einer Riesenhalle, davon ist das Foto. Und mit diesem Kampf ist Timo Feucht aufgestiegen zu Nummer 3 im Halbschwergewicht in den Mixed Martial Arts. Wir reden hier also nicht von Scheunenturnieren. Und wenn ich es mal mit Musik vergleichen darf, das ist so ein bisschen, als ob eine sehr, sehr rechte Band als Vorband von Helene Fischer spielt. In Deutschland findet das so nicht statt. Wage ich die These, ihr könnt mich gerne verbessern. Im Kampfsport haben wir das andauernd. Wir haben andauernd sehr, sehr rechte Leute auf den Main- und großen Massen-Events in Deutschland. Das heißt sozusagen, wenn ich vorhin beide Dinge, Musik und Kampfsport als Eventkultur verglichen habe, dann ist die Sensibilität im Kampfsport für dieses Thema wirklich sehr, sehr ausbaufähig.
Weiter geht's mit dem Vortrag von Robert Klaus zum Thema Hooliganismus, Kampfsport, Fitnessboom. Eine Geschichte der Professionalisierung extremrechter Gewalt. Im ersten Teil des Vortrags hat Robert Klaus bereits darüber referiert, wie sich der Kampfsport in den letzten Jahren in der extremrechten Szene entwickelt hat. Im zweiten Teil geht es vor allem noch einmal darum, was für Organisationen und Vereine hinter dieser Professionalisierung des Kampfsports in der rechten Szene stecken. Viel Spaß!
Zweites Beispiel, Kampf der Nibelungen. Davon haben schon einige gehört. Der Kampf der Nibelungen hat 2013 mal als Ring der Nibelungen angefangen. Ist leider so ein bisschen dunkel vielleicht. Immer schon ein gefährliches Event, weil es geht um militante Neonazis. Aber damals auch noch ein bisschen klitschig, weil es gab keine große Bühnenshow. Es gab teilweise nur einen schlecht aufgebauten Ring. Es gab keine großartige Werbung, wurde geheim organisiert. Leute, die dorthin fahren wollten, machten das wie bei so einem geheimen Nazi-Konzert, nämlich mussten über so Schleusungspunkte dahin geführt werden. Da kamen halt 120, 150 Leute hin die ersten paar Jahre. Nach 2 Jahren haben sie sich umbenannt in Kampf der Nibelungen und gerade 2017 extrem geboomt. Nämlich haben 2017 das erste Mal über 500 Zuschauer gehabt. Da wurde auch klar, die können also das nicht mehr lange geheim durchführen, weil ab einer bestimmten Größe ist das kaum noch möglich. Sie haben die Marke beim Deutschen Patent- und Markenrechtamt angemeldet, die das haben auch durchgehen lassen, wie auch immer das kam. Und vor allem haben sie die Kooperation mit White Rex intensiviert. White Rex kommt von einem deutsch-russischen Neonazi, eben jenem Dennis Nikitin, zu dem werde ich gleich noch was sagen, und haben 2018 das erste Mal ein Event gemacht, wo klar war, wo es stattfindet, nämlich im sächsischen Ostritz, da werden sie auch dieses Jahr wieder sein. Und wenn man sich die Liste von Sponsoren unten anguckt, dann sieht man eben jenes Greifvogel, man sieht die Marke Black Legion aus Cottbus, man sieht Pride Friends aus Frankreich und man sieht das Logo der führenden deutschen Nachrichtenseite in Bezug auf Hooliganismus, also Facebook-Seite, nämlich von der Gruppa Off. Das heißt, wir reden hier schon auch von einem extrem rechten, international vernetzten Hooligan- und Nazi-Netzwerk, dessen die überhaupt keinen Hehl daraus machen, wo sie politisch stehen, weil wir sie auch auf ihrer Homepage die freie demokratische Grundordnung als Teil eines faulen politischen Systems verstehen. Ja. Gemeinsam verkaufen diese Marken ihre Kleidung auf der Homepage To White For You, also 2YT4U, To White For You, übersetzt zu weiß für dich, klarer rassistischer Slogan. Da findet sich auch noch eine Marke aus der Ukraine und aus Russland. Damit kann man schon mal eine Neuerung vorwegnehmen. Ich habe schon erzählt, Gewalt in der Neonazi-Szene ist nicht neu. Was aber neu ist, ist diese wirklich auch starke Vernetzung nach Osteuropa. In den 90er Jahren hatten deutsche und russische Neonazis teilweise harte Konflikte miteinander. Gerade die Deutschen haben sich mit den Russen eher weniger auf Augenhöhe gesehen. Es mag Ausnahmen gegeben haben. Aber die Netzwerke haben sich gefestigt. So. Es gibt Turniere wie den Kampf der Nibelungen auch in Griechenland, Ungarn, Italien. Also wir reden über ein internationales Nazi-Kampfsportnetzwerk. Wichtig ist, beziehungsweise war er hier. Das ist Dennis Nikitin. Wie von einem Dreivierteljahr rauskam, heißt er eigentlich Dennis Kapustin. Hat den Namen Nikitin als Fake-Namen gehabt. Ich benutze irgendwie immer noch beide. Ich kann mir das nicht abgewöhnen. der hier in einem Dortmunder Gym steht, was nicht Nazi ist. Die waren wahrscheinlich etwas unsensibel rechtsoffen, aber ich habe die kennengelernt, die waren keine Nazis. Die hatten bloß ganz lange gar keine Idee, wer bei ihnen kämpft. Gleichzeitig habe ich, also hab ich irgendwann immer so Fotos gesehen von, da trägt jemand ein T-Shirt von Hooligans Köln und die anderen vier hier sind Mitglieder von damals noch drei verschiedenen Dortmunder Hooligan-Gruppen. Mittlerweile sind es nur noch zwei, weil sie fusioniert haben. Und Kapustin gibt ein sehr zentrales Interview auf der ukrainischen Hooligan-Seite troublemakers.com im Jahre 2017, was mittlerweile offline genommen ist. Die Seite gibt es auch gar nicht mehr. Wo er auch darüber redet, dass die Verbindung nach Köln und Dortmund eine echte Männerfreundschaft ist, dass sie durch nationalistische Ideen verbunden sind und dass die Kölner Hools die AfD unterstützen. Das gibt er ganz offen zu. Also zum Verhältnis von Neonazis und AfD können wir auch noch ein bisschen, da können wir noch ein bisschen drüber diskutieren, glaube ich. Nikitin hat in Russland diese großen Kampfsport-Events aufgebaut. Ne, auch keine Klitschenveranstaltung, das ist große Halle, beleuchtet, 1500 Leute. Und jetzt komme ich wieder zu dem Punkt, dass ich glaube, dass Neonazis in diesem ganzen Fitnessboom ihre Schnitte haben wollen. Während ich schnaube, könnt ihr mal das Zitat rechts lesen. Ach, Dankeschön. Wo er nämlich ganz klar sagt, er will eine Lebenseinstellung aufbauen. Mit Kleidung, Turnieren, Sport, Nahrung und Fitnessstudios. Ne, er will ein nationalsozialistischer Komplettausrüster werden. Das ist deutlich mehr, als zu sagen, ich habe hier meinen kleinen Nazi-T-Shirt-Versand. Dazu gehören auch die Vandals. Das ist so eine Art Nazi-Outdoor-Wanderer-Gruppe, die immer auf irgendwelche Berge steigt und dann bei Instagram so Fotos postet. Man sieht also auch eine gewisse Ausdifferenzierung in der Szene zwischen so Outdoor-Survival-Kram, Kampfsporthosen. Also auch dort haben sie sich breiter aufgestellt. Und genau dem Gedanken, und jetzt mache ich mal kurz den Schritt weg vom Kampf der Nibelungen hin nach Cottbus. So, weiter im Text. Jetzt haben wir natürlich vielleicht viele von uns im Kopf, Hooligan-Gruppen und Kameradschaften sind Männerbünde, das sind sie auch. Das ist gar kein, ne, sind teilweise sehr ausschließend. Bei diesen Ackermatches habe ich in Deutschland kaum Frauen gesehen. Und trotzdem kämpfen Frauen in der Nazi-Szene und das ist wichtig auch nochmal hervorzuheben. Beim Kampf der Nibelungen dieses Jahr auf Instagram wurde gefragt, ne, ob auch Frauen antreten können. Wurde geschrieben, klar, das posten die so auf Instagram, es gab immer Frauenkämpfe. Nikitin selber, Kapustin, sagt in seinem Interview auch wieder, ich gebe weißen, jungen Männern und Frauen die Möglichkeit, ihre Kräfte zu messen. Und er benutzt das Wort weiß natürlich ganz, das ist eine Kategorie, das ist, also er weiß, was er dort sagt, als Farbe. Und gleichzeitig grenzt er das sehr stark von Feminismus ab, auch wieder ein Instagram-Post. Und das macht natürlich Sinn, weil ihm geht es nicht darum, Frauen irgendwie feministisches Empowerment zu unterstützen oder sowas, sondern ihm geht es darum, dass Männlichkeit und Weiblichkeit militant, wehrhaft im nationalvölkischen Sinne werden. Familie spielt auch eine Rolle. Beim KDN wieder, Instagram wurde gefragt, was haltet ihr eigentlich von Kinderbetreuung? Ich war letztes Jahr beim Kampf der Nibelungen vor der Tür. Ich war überrascht, wie viele Kinder dort auch mit rangekarrt wurden in den Bussen. So. Der deutsche Jugendschutz hat dort, ich habe auch mal die Bundesregierung angefragt, die haben mir nicht geantwortet. Keine Ahnung, also vielleicht haben sie nichts dazu zu sagen oder wollen dazu nichts sagen. Und wenn man auch mal hier nach zum Kampfsportverein Barbaria Schmölln guckt, die auch schon beim KDN angetreten sind, auch die bieten Kindertraining an. Ne? Also alles, was ich gerade über Männlichkeit, militante Neonazis erzähle, wird auch Jugendlichen vermittelt. Dann hat der KDN noch diverse andere Aktivitäten ausgebildet. Es gibt so Selbstverteidigungsseminare, wobei man dem nicht ganz aufflitzen sollte, weil da steht, worum es wirklich geht. Es geht um politischen Straßenkampf, es geht nicht um Selbstverteidigung, es geht um politische Gewalt. Und jetzt komme ich nochmal zu den Teamfights zu sprechen, die ich vorhin eingeführt habe. Es gab bis heute keine. Das Einzige, was es Teamfight-mäßig gibt, ist in Bayern gibt es immer so Medieval Combat Games. Da treten so Teams in Ritterrüstung gegeneinander an. Das hat mit Hooliganismus ein bisschen was zu tun, weil auch ukrainische Hools angetreten sind. Aber wichtig ist vor allem, der Kampf der Nibelungen hat sich auf die Fahnen geschrieben, den Teamfights das erste Mal in Deutschland anzubieten. Und jetzt kann man natürlich zwei Fragen stellen. Die politische, aber auch die sportliche. Warum gibt es eigentlich keine Gruppenkämpfe im deutschen Kampfsport? Warum macht das keine Organisation? Die politische ist natürlich fatal, wenn der Kampf der Nibelungen es schafft, in den nächsten Jahren eine vierstellige Summe an Zuschauern anzuziehen, damit im Kampfsportsektor in Deutschland, der nicht so riesengroß ist, naja, vorne reinstößt und sich mit den Teamfights ein sportpolitisches Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt aufbaut, dann stößt eine nationalsozialistische Kampfsportorganisation, also die Top Ten der Kampfsportveranstalter in Deutschland vor. Spätestens jetzt sollten alle verstanden haben, dass wir ein riesiges Problem haben. Dieses Jahr sind Teamfights vom Tisch, das liegt auch daran, dass Herr Kapustin mittlerweile Einreiseverbot in Deutschland hat. Das heißt aber nicht, dass sie das in den nächsten Jahren nicht weiter tun könnten. So, dann haben sich ganz viele Aktivitäten um den KDN herausgebildet. Ne? Es gab auch so einen Kongress, Heureka, da gab es einen Vortrag zum veganen Germanen. Die Logos hier unten sind alle ungefähr dieselben. Ich werde da gleich noch ein bisschen was zu sagen, denn das Ganze basiert auf der Gruppe Vardon 21. Das ist so der NS-Straight-Edge-Flügel in der Szene. Symbolisch, woran uns das erinnert, müssen wir wahrscheinlich nicht weiter diskutieren. Vom Sprachduktus her wird immer sowas geschrieben wie: während das brave und konsumorientierte Volk in verrauchten Stuben beim Feierabendbier von Revolte und man müsste mal schwadroniert. Es geht natürlich weiter mit, ne, sie sind die wahren Krieger und moralisch erhaben. Ist teilweise sehr pathetisch geschrieben. Und dann gibt es auch so Skurrilitäten, nämlich auf dem Kampf der Nibelungen bieten, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, das bieten die so eine Essenskarte an, also die kochen. Und dann sagen sie, dass es für 50 Liegestütze oder für 50 Kniebeugen gibt es was zu essen. Für 30 Liegestütze, das seht ihr nicht ganz oben, gibt es zum Beispiel ein Stück Kuchen. So. Jetzt muss man aber auch, also ne, damit geht, das ist interessant, weil einerseits geht damit natürlich ein wahnsinnig elitärer Gedanke einher, die Idee von wir ziehen einen neuen Menschenschlag heran, hat natürlich einen wahnsinnig elitären Gedanken von Männlichkeit und gleichzeitig lässt sich das nicht allen in der Szene vermitteln. Also so der klassische, vielleicht noch am Dosenbier interessierte Neonazi findet das völlig abgefahren. So. Und das ist, also man sieht eine gewisse Ausdifferenzierung auch in der Szene. Und darüber gibt es wirklich Konflikte, weil wenn ich vorhin gehabt habe, der Kampf der Nibelungen nimmt an rechten Rockkonzerten teil, dann diskutieren die da kritisch drüber, weil denen schon klar ist, dass das alkoholisierte Publikum vielleicht mit ihrem Straight-Edge-Gedanken nicht so ganz einhergeht. Also ist ein zentraler Konflikt in der Szene. Nochmal ein paar Zitate. Natürlich geht es auch viel um Rassismus. In der Ausgabe 14 von dieser Zeitung NS Heute schreibt auch jemand zur Frage, weshalb deutsche Männer in der berichtigten Kölner Silvesternacht, die ist natürlich symbolisch wichtig, ihre Frauen nicht schützen konnten und sagt dann, diese Gruppen KDN und Vardon erschaffen eine neue Wehrhaftigkeit, die nach außen strahlt. Also die Gedanke sozusagen davon, dass eine Nation bedroht wird und dass das mit Sexualität zu tun hat, hat natürlich ganz viel mit so einem männlichen Schutzauftrag zu tun, den sie sich konstruieren. Und der KDN selber sagt, ne, es ist wichtig, seinen Körper fit zu machen. Kampfsport ist dafür geradezu prädestiniert für Körperbeherrschung, Disziplin und so weiter. Und es geht natürlich immer um stürmische Zeiten. Also es gibt so viele Quellen, an denen man irgendwie belegen kann, wie stark dort Härte gegen sich selbst, Durchsetzungskraft im politischen sogenannten Widerstand konstruiert wird. Und dazu habe ich überlegt, ob ich nochmal was dazu sage und ich mache es jetzt mal trotzdem. Ne? Wenn man diesen starken Machtanspruch hat, den ja viele Neonazis vor sich hertragen sozusagen, dass man Herrenrasse sei und eigentlich überlegen und diesen elitären Anspruch, dann muss man sich ja auch irgendwie erklären, warum man eigentlich diese Macht nicht hat. Und in diesem berühmten Interview macht Herr Kapustin solch schräge Aussagen. Er fragt nämlich, warum es einen Sinn macht, ein Mausoleum, er meint Lenin, aufzustellen. Warum ist es in keinem guten Zustand? Warum werden die Kacheln andauernd unbrauchbar? Und er sagt dann, es gibt Theorien darüber, dass vom Mausoleum aus Strahlungen ausgehen, die das Gehirn vernebeln. Auch das hat was mit, ne, also auch die Idee von die eigene, wie bitte? Ne, die eigene Machtlosigkeit mit Verschwörungstheorien, also das Gap zwischen Machtanspruch und nicht ganz realer Macht mit Verschwörungstheorien zu erklären, hat auch was mit Männlichkeit zu tun in dem Sinne. Dann ist noch viel mehr passiert. Es gibt sozusagen das Tivats, das ist ein Kampfsportturnier in Sachsen, was im Windschatten des KDN entstanden ist. Ich gehe da nicht lange drauf ein, nur kurz den Thüringen-Bezug herstellen, weil das ist das Plakat von 2018. 2019 haben auch Erfurter Huls daran teilgenommen, die, wie man auf dieser Instagram-Zusammenstellung auch von einem Account aus der Huls-Szene von CSKA Sofia sieht, nach Bulgarien vernetzt sind. Wir sehen hier so schwarze Sonnen, wir sehen den Jungsturm Erfurt mit dem Hooligan-Haar. Also sozusagen die Szene ist international vernetzt, die Verbindungen zwischen Nazi-Kampfsport und Hooliganismus sind eng und sind auch in Thüringen vorhanden. Und auch der KDN, also man könnte auch sagen, warum macht der Klaus da eigentlich so ein Bohai um so eine Veranstaltung? Natürlich haben sich diverse Kampfsportgruppen und kameradschaftsähnliche Bünde entwickelt in den letzten Jahren, gerade im Windschatten des KDN. Dazu gehört das Baltic Corps aus MacPom, dazu gehört die Gruppe Knockout 51 aus Eisenach, die auch gerne mal, wie man hier sieht, zum Schießtraining nach Tschechien fährt. Kampfsport, Wehrsport liegen nicht so weit auseinander. Bevor ihr alle rausgeht, ich bin im Grunde schon beim Fazitteil, bevor ihr alle rausgehen und sagen, Kampfsport, alles Nazi, nee, das ist zu pauschal. Ich habe mir mal Haltungen angeguckt von MMA-Veranstaltern zur Teilnahme rechter Hools. Und da gibt es Veranstalter wie We Love MMA, die versuchen, Mixed Martial Arts für ein bürgerliches Kinopublikum zu etablieren. Ich war mehrfach da. Das ist wirklich auch ein anderes Publikum als auf diesen Nazi-Veranstaltungen. Die schicken ihren Kämpfern vorher eine Liste zu, welche Marken da gesehen werden wollen und wer nicht, checken ihre Kämpfer. Es gibt Fehltritte, das muss man sagen. Aber man sieht auch schon, ne, dieses Herzchen und so, das ist alles nicht so die ganz martialische Krieger des Nordens Nummer oder so. Das liegt auch daran, dass einer der Organisatoren von We Love MMA ist der ehemalige Tourmanager der Castingband No Angels. Das hat sozusagen, es gibt interessante Biografien in der Szene. Trockener Mund. War von euch schon mal jemand bei Invictus Fight Night in Saalfeld? Seid ehrlich. Gut. Zweitens, und ich würde sagen, das ist die größte Gruppe. Es gibt Veranstalter, die aus gewaltaffinen Milieus kommen. Türsteher, Rocker, ehemalige Jugendbanden, Hooligan-Gruppen müssen nicht Nazi sein, aber sie haben offensichtlich sehr wenig Berührungsängste zu extrem rechten Kämpfern. Und ich glaube, es gibt noch eine Ausdifferenzierung, die ich vorhin schon erwähnt habe. Ich habe es ganz einfach am Eingangs gesagt, es gibt diesen sich ausdifferenzierenden Fitnessmarkt mit all auch seinen teilweise im Wellness beheimateten Anleihen und so. Ich würde also Kampfsport nicht ganz so isolieren. Und ich glaube, man sieht, wie extrem rechte Organisationen auch tatsächlich anhand einer neoliberalen Vermarktungslogik versuchen, verschiedene Kundenklientele zu bedienen. Wir haben einerseits die veganen Elite-Ideologen um Vardon, wir haben die Proteinpumper um PPDM Straight Edge und die Geschichte aus Cottbus und wir haben auch die Outdoor-Survival-Fans um die Vandals herum. Das sind, die stehen sich nah und manche sind vielleicht auch in zwei Gruppen unterwegs, aber es sind verschiedene Kundenklientele, die sie ansprechen. Und ich glaube, das ist eigentlich die größtere Neuerung, die wir sehen, weil das Neonazis, wie gesagt, Kampfsport trainieren, ist überhaupt keine Neuerung. Die ganzen Vermarktungsstrategien und wie sozusagen, welchen Einfluss auch neoliberaler Fitnessboom darauf hat, ich glaube, der ist relativ neu. Kommen wir zum Fazit. Einiges habe ich schon gesagt. Extrem rechte Hooligans haben sich von Straßenschlägern zu einem professionalisierten internationalen Kampfsportnetzwerk entwickelt. Es geht um Vernetzung und Finanzierung einer Szene, die für einen politischen Umsturz trainiert und die auch mit dieser Eventkultur aus Männlichkeit und Gewalt Nachwuchs rekrutiert. So, ne? Nochmal, es geht nicht nur darum, es geht nicht auch darum zu sagen, dass unbedarfte Leute zum Kampf der Nibelungen gehen. Das ist nicht der Fall. Aber was in den Gyms passiert, natürlich werden dort teilweise rechtsoffene jüngere Hooligans rangezogen und irgendwann auch gefragt, ob man nicht mal zum Kameradschaftsabend kommen will. Zweitens, wie gesagt, Gewalt in der extrem rechten Szene ist nicht neu, allerdings hat die Szene gezielt in den Kampfsport investiert, eigene Events und Marken aufgebaut und entlang neoliberaler Vermarktungslinien ihre Kundenklientele entdeckt. Und deswegen finde ich auch diesen Satz so spannend. Ich habe eingangs erwähnt, wie sozusagen ein neoliberaler Gesundheitsdiskurs immer versucht, individuelle Verantwortung zu betonen. Der Untertitel vom Kampf der Nibelungen ist nicht Volk, Raum und Rasse oder sowas. Der Untertitel ist Wille, Disziplin und Fleiß. Und damit folgen sie ja genau dieser individualisierten Gesundheitslogik bei aller Gemeinschaftskonstruktion, die sie machen. Sie verlagern sozusagen auch die Verantwortung für eigene Fitness immer aufs Individuum. Das ist eigentlich eine Widersprüchlichkeit, die da drin liegt. Und drittens, Das ist tatsächlich nicht neu. Ne? Gewalttätige Männlichkeit in extrem Rechten lebt von absolutem weißen Machtanspruch. Wir sehen in quasi jedem Text, in jedem Bild diesen Appell an nationale Wehrhaftigkeit, an Kampfbereitschaft und Härte, die im Sinne von Männlichkeit auch total naturalisiert wird. Abgrenzung zu Feminismus, auch ein Stück weit zu Schwäche ist wichtig. Und Abgrenzung zu nicht-weißer Migration ist wichtig. Und ich glaube, da hat sich ein bisschen was verschoben, denn wie gesagt, deutsche und russische Neonazis und bulgarische können auf einmal viel besser miteinander als noch vor Jahren. Und zugleich so ein elitärer Straight-Edge-Gedanke, das Machtgerangel führender Köpfe, die sich übrigens im Hintergrund immer so ums Geld rangeln, als auch zum Teil szeneinterne Gewalt, sind schon sehr zentrale Konfliktlinien in der Szene, die einige Spaltungen auch ausmachen. Und am Ende, ich habe noch mal ein paar Quellen rangeworfen, mein Buch ist gar nicht so wichtig, wer sich über Nazis informieren will, kann sich gerne mal den Blog Runter von der Matte angucken, der sehr detailliert über Nazis aufklärt. Und wie gesagt, wir haben letzte Woche im Grunde die Gegenstrategie angeguckt. Da werdet ihr zum Thema rechte Gewalt nicht viel drin finden, sondern wir haben diese Online-Studie veröffentlicht, wo wir uns angeguckt haben, was die Mixed Martial Arts Organisationen eigentlich im Thema Prävention machen. Ich habe sie leider nicht dabei, weil es ja online ist. Hups. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Jetzt gibt es, wie angekündigt, die Fragerunde von dem Vortrag von Robert Klaus. Wer Lust hat, sich die kompletten Vorträge der Referenten von der Tagung Toxische Männlichkeit, Gewalt und Rechtsterrorismus anzuhören, kann dies auf unserer Mediathek tun. Viel Spaß.
Ja, vielen Dank. Geht das? Ja. Genau, wer sich fragt, wie man es schafft, dass er so schnell referiert, es könnte sein, dass ich ihm vorhin auf der Toilette Gewalt angedroht habe, wenn er die Stunde überschreitet.
Entschuldigung, wenn es Nachfragen gibt, dann...
Genau, nein. Ich hatte tatsächlich nur ganz kurz noch zwei Ergänzungen, die ich wichtig finde. Genau, du hast es erwähnt, es waren fast 30 Erfurter Hooligans beim letzten T-Watz und sie haben einen eigenen Kämpfer gestellt. Beachtlich. Und der letzte Vardon 21-Kongress, der stattgefunden hat, der hat in Thüringen stattgefunden, und zwar in Gutmannshausen. Hinzu kommt, dass 2/3 der Vardon-Führungsriege aus Thüringen kommen. Also Thüringen ist, genauso wie das KDN-Jahrestreffen im letzten Jahr im Oktober, hat in Eisenach stattgefunden. Also Thüringen ist sozusagen nicht das Land, wo wir rausgucken, wie Kampfsport läuft, sondern diese Nazi-Kampfsportstrukturen, über die du geredet hast, finden hier statt und sind hier eng vernetzt. Du hast ja auch nochmal die Gruppe benannt, Knockout 51 aus Eisenach und so weiter. Zwei Fragen zur Einleitung, dann öffnen wir wieder. Erstens, der Kampf der Nibelungen war Anfang 2019 auf der Suche nach einer großen Halle. Man suchte eine Halle nahe von bis zu 1000 Personen. Jetzt ist man am Ende doch wieder in Ostritz gelandet. Wie würdest du sagen, jetzt sozusagen nach diesem Hype in der Szene, wie ist gerade so der Verlauf? Also geht der Hype weiter oder ist das Thema so langsam wieder am Abklingen? Und die zweite Frage, weil wir natürlich heute auch viel über Sicherheitsbehörden schon gesprochen haben und weil wir heute Morgen ein Interview gegeben haben, beziehungsweise es heute veröffentlicht wurde, wo wir gesagt haben, das ist eine Suggestivfrage, merkst du gerade, dass die Thüringer Sicherheitsbehörden sehr wenig Ahnung davon haben, was kampfsporttechnisch in Thüringen los ist. Aber an dich bundesweit sozusagen gefragt, wie beurteilst du sozusagen die Einschätzung aus Sicht der Sicherheitsbehörden, was diese Entwicklung angeht?
Mhm. Erste Frage war die Halle, ne?
Genau, so, die Entwicklung genau. Der Szene.
Was ich interessant finde, und man kann es auch verbinden, ne? Also was der Verfassungsschutzbund und auch Sachsen sehr wohl auf dem Schirm hat mittlerweile, ist dieses Großevent Kampf der Nibelungen. In Anbetracht dieser wirklich 1000 militanten Neonazis ist das aber auch geboten. Wo sie meines Erachtens wirklich sehr überraschend wenig, also zumindest preisgegeben haben in den letzten Monaten, ist die Entwicklung, die ich noch geschildert habe, dass sich immer mehr lokale Kampfsportgruppen bilden, die im Grunde Kameradschaftsstrukturen sind im Kampfsport gewandt, die, wie gesagt, von MacPom über Eisenach, also es gibt noch mehr Orte, reichen. Das ist eine gefährliche Entwicklung und ich glaube auch, dass das den Weg anzeigt, denn These, ne, oder Hypothese, die muss sich in den nächsten Jahren bewahrheiten oder eben nicht bewahrheiten. Ich glaube, dass der Kampf der Nibelungen im Grunde das große bundesweite Franchise sein will, was regional wechselt. Die wollten nicht nach Ostritz, die haben eine Halle für 1000 Leute gesucht und vor 3 Tagen kam ein Podcast raus, wo sie, jetzt brummt das hier so ein bisschen, ne? Wo sie selber gesagt haben, sie hatten Hallenangebote, aber eben nicht groß genug. Das heißt, sie sind ein Stück weit daran gescheitert, eine Halle zu finden, die groß genug ist und die ihnen politisch sicher genug ist, dass ihnen der Vermieter nicht 3 Tage vorher sagt, Leute, hier nicht. Ne? Das halte ich für eine Niederlage, sie wollen kein sächsisches Regionalevent werden, aber wenn man mal ein nicht ganz unrealistisches, leider negatives Szenario zeichnet, dann könnte der KDN das große bundesweite Franchise sein, mit allem Brimborium, was dranhängt. Und es könnten sich bundesweit weitere lokale, regionale Kampfsportgruppen bilden, die irgendwann auch ihre eigenen kleinen Fight Nights austragen. So, ich glaube, das ist die Entwicklung, die es nehmen könnte. Und da ist T-Watt sozusagen im Grunde der erste, im Raum Chemnitz der erste Anfang. Genau. Und ansonsten Sicherheitsbehörden, ich würde auch sagen, sehr divers, ehrlich gesagt. Es ist zum Beispiel spannend zu sehen, dass die Brandenburger und sächsischen Behörden schon 2009, 2010 die ersten Male Nazi-Kampfsport benennen. Raum Cottbus ist da wichtig in Brandenburg. Gleichzeitig der rheinland-pfälzische Verfassungsschutz hat nie ein Wort dazu verloren, obwohl der erste Ring der Nibelungen in im pfälzischen Teil der Eifel stattgefunden hat. So. Und was sie auch stark unterschätzen, würde ich sagen, ist die Tatsache, dass es eben nicht nur um diesen Kampf der Nibelungen geht, sondern ihr erinnert euch vielleicht an diese mittlere Kategorie, die ich mal aufgemacht habe. Also die Tatsache, dass wir wahnsinnig viele militante Neonazis auch im handelsüblichen Kampfsport finden. Das ist so die Antwort. Ich würde, wie gesagt, aufgrund der militanten Neonazismus, der sich dort findet, haben sie es ein Stück weit im Blick, aber meines Erachtens bei weitem nicht genug.
Dann noch eine Nachfrage, wenn du diese lokalen Gruppen anschaust, also oder sozusagen ansprichst, wie Eisenach. Rechnest du damit, dass wir aufgrund dieser Professionalisierung und vielleicht einer erhöhten Zahl an trainierten Neonazis, die jetzt Kampfsportgyms besuchen, dass sich auch die Zahl dieser Gewalttaten weiter nach oben schrauben wird? Also wird es eine Wirkung geben, die wir merken werden? Das ist ein bisschen prognostisch, ich weiß, aber...
Ich überlege, ob ich mal eine gewagte These aufmache. Ich mache sie mal auf. Lass uns sie mal diskutieren, bitte, zusammen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, und Also gerade du kannst mir gerne widersprechen, wo du gerade wiederkommst. Ich habe das Gefühl, also es könnte sein, ja, ich sage das ehrlich, vorsichtig, aber es könnte eine Hypothese sein, dass sich durch diese Professionalisierung die Art von Nazi-Gewalt transformiert. Das heißt, ne, ich bin im 90er Jahren des Brandenburgs aufgewachsen. Wir hatten damals so Fälle wie in Potzlow, wo Marinus Schöberl mit einem Bordsteinkick ermordet wurde. Dann wurde der irgendwie zerhackt und in so einer Jauchegrube, wenn ich richtig informiert bin, irgendwie versenkt. Also sozusagen eine völlig entgrenzte anarchische Skinhead-Gewalt. Die ist natürlich nicht ganz weg. Ne, die wird nie weg sein. Dieser Fall in Aue, wo der homosexuelle Jugendliche da getötet worden ist, ich glaube letztes Jahr, die war ja genau so ein anarchischer Fall. Was wir aber dazu kriegen und wo es sich ein Stück weit transformiert, ist, dass wir eine, wie gesagt, professionell und taktisch geschulte Nazi-Gewalt dazu kriegen, die vielleicht ein Stück weit diese anarchische Skinhead-Gewalt auch ablöst. Das sage ich aber unter Vorbehalt, weil man kann über diesen Transformationsprozess rechter Gewalt diskutieren und ich kriege gleich Widerspruch, auf den ich mich freue. Achso, schade. Genau. Wisst ihr, was ich meine ungefähr? Da verändert sich sozusagen was. Aber ich kann es nicht belegen, ehrlich gesagt, mit Zahlen.
Das war eine Frage. In Eisenach können wir das sehen. Ne? Da haben wir es mit trainierten Nazis zu tun, die seitenweise Straftaten begehen und Leute wirklich übel zusammenlegen. Deswegen frage ich, weil Eisenach ein schönes Beispiel ist.
Das heißt ja genau, das wird nicht weniger gewalttätig. Aber es ist taktisch geschulter sozusagen und vielleicht ein Stück weit weniger entgrenzt. Aber ich bin nicht sicher.
Mhm. Klaus Thebler, gleich vorne, ja.
Ja, eine Frage. Gibt es irgendeine sichtbare Reflexion innerhalb dieses Vereins Kampf der Nibelungen über diese Namensgebung? Ne? Nibelungen waren ja aus Deutschland mehr oder weniger verschwunden. Und ich denke, es war, also Endkampf der Nazis ist, glaube ich, Göring, ne? Der das sagt, ne? Kurz vor Kriegsende. Jetzt ist noch alle Kampf der Nibelungen. Da ist der Untergang ja mitgesagt, wie die Nibelungen selber ja auch. Die enden ja alle tödlich im Blutbad. Und in welcher Weise steckt das bei denen drin?
Auch hier kann ich gerne ergänzt werden. Ich würde, also zumindest an schriftlichen Quellen habe ich dazu überhaupt keinen Bezug, sondern was eher sozusagen herrscht, ist der Bezug auf die Nibelungensage, was ja auch durch dieses Blatt, was man überall findet, ne, sozusagen symbolisiert wird. Also im Grunde die Unverletzlichkeit, außer hinten links auf der Schulter oder wo das war. Oder ja, so grob. Ja, ja. Schulzeit gelesen, lange her. So. Also ich meine, du beschäftigst dich ja auch damit. Ich, diesen Bezug zu Göring und dem Endkampf, der liegt nahe, aber ich habe nie eine Quelle dazu gelesen bei denen.
Nee, die einzige Gruppe, die mal ihren Namen diskutiert hat und ihre Symbolik erklärt hat, war Vardon 21, diese Straight Edger. Ich kenne es auch nicht. Ich glaube, die arbeiten tatsächlich mit symbolischen Namen, wo sie davon ausgehen, dass das in der Szene verstanden wird. Die große Reflexion, und das sind ja auch, weil du es vorhin gesagt hast. Ja, ist ja okay, sage ich jetzt. Also,
schreiben wir denen das mal auf Facebook oder so.
Also ja. Ich kenne keinen Text, also ich kenne keinen Namenstext, den kenne ich nur von Vardon 21. Kenne auch die Diskussion nicht da auf den Namen bezogen, ja. Genau. Ja, Gideon, ja.
Ich fühle mich aufgefordert, aber die Frage, die Herr Teveleit gestellt hat, die ist ja durchaus begründet, warum diese, jetzt hätte ich fast Deppen gesagt, aber das Radio läuft mit, die ganze Zeit sich an Helden orientieren. Leonidas, do it again, ja, ist ein Kleber der Identitären, was soll er denn wieder tun? Also soll er nochmal verlieren? Soll er sich nochmal mit unzureichenden Mannstärke einem überlegenen Gegner entgegenstellen und dann abgeschlachtet werden? Und Nibelungen, man macht, das ist das Lindenblatt, das ist das Zeichen der Schwäche. Ja, man macht die eine verletzliche Stelle zum Symbol. Das ist total gegen den eigenen Anspruch. Ja, und wenn man sich anguckt, was eigentlich dieser Nibelungenkampf dann wieder beschrieben ist im Nibelungenlied, das ist schon, jedes Verhandlungsangebot wird abgelehnt, ja, so von Hagen und Volker bis zum Schluss. Also man provoziert den Untergang, den eigenen Untergang. Und das tut Hagen ganz bewusst im Nibelungenlied. Also es ist schon bemerkenswert, aber darauf wollte ich gar nicht rausgehen. Ich würde dir vollkommen recht geben, was die Frage angeht, eines so disziplinierten Stils. Wir haben das in Cottbus, das du erwähnt hast, sehr deutlich sehen können an der Zukunftsheimer-Kampagne. Wir sahen da Gestalten von Leuten, wenn wir uns die Bildstrecken angeguckt haben, die Fotoaufnahmen angeguckt haben, die ja zum Teil bekannt sind, die viele Jahre Gefängnisaufenthalt zum Teil auf dem Buckel haben, Gewalttäter, die das können, aber nicht müssen. Da ist nicht, ich muss da nicht mein jugendliches Adrenalin rauslassen. Ich kann jetzt hier friedlich demonstrieren Und dann kann ich genauso gut dann zuschlagen, wenn ich das für richtig halte. Und die Arbeitsteilung zwischen Identitären, Demo-Teilnahme, also Auftreten als Identitäre, Demo-Teilnahme und gleichzeitig sozusagen gezielt so eine Vergeltungstruppe zu binden. Ich kann jetzt natürlich dem noch ausstehenden Verfahren nicht vorgreifen, aber die Hausdurchsuchungen, die es da gegeben hat, zeigen, dass das teilweise personell deutliche Überschneidung gibt. Nur mit dem einen Aspekt, ich würde sagen, das kommt additiv dazu. Also das verschärft die Lage. Wir sind die alte, ungesteuerte, wie du gesagt hast, Skinhead-Gewalt nicht los. Mhm. Ja, aber dass diese Professionalisierung von Gewalt und dieses, wir setzen es dann ein, wenn wir müssen, das würde ich schon teilen. Das sehe ich auch als den Trend.
Umso schlimmer, dass es in den Kampfsportorganisationen im Grunde kaum Gegenwehr derzeit gibt, weil noch gar keine Sensibilität dafür herrscht, dass diese Gewaltkompetenz eine Zweitnutzung erfährt im Straßenkampf. Das so. Und das auch in den Nazi-Gyms ist das eh klar, aber auch in handelsüblichen Gyms ist das ein großes Problem.
Ich würde wieder eine Runde sammeln. Ich habe nämlich drei Leute, ich habe dich gesehen. Der Kollege Saalhaser, der Kollege von Culture Interactive und Sie habe ich noch gesehen, machen wir einmal drei. Und dann, genau, sammeln wir mal wieder.
Ja, ich schon wieder. Keine Co-Referate, ich weiß. Aber zu dieser Nibelungenfrage, ich glaube, wir sollten nicht so verkopft rangehen. Die Hauptsache ist, dass es martialisch ist, dass es germanisierend ist und dass es widersprüchlich sein mag, wenn man sich die Nibelungensage wirklich anguckt, das mag sein. Ich glaube, die naheliegende Assoziation meines Erachtens ist sowas wie Blut und Ehre oder so ähnlich. Ja, also, dass da Widersprüche auftauchen, dass, damit können die ganz gut umgehen, glaube ich. Meine Frage bezieht sich auf die Nachwuchsrekrutierung und zwar dieses Phänomen, worüber du jetzt nicht gesprochen hast, aber vielleicht ein bisschen was dazu sagen könntest. Wenn diese Kampfsportler zum Beispiel so Kurse für Kinder anbieten, ist das ein Phänomen irgendwie, mit dem du dich auch schon beschäftigt hast, dass sie dann praktisch eben so zum Beispiel sagen, so Selbstverteidigungskurse, mit denen ihr euch stark machen könnt, eben gegen Angriffe irgendwie aus der Persönlichkeitsbildung, Jungen und Mädchen, ich zeige euch mal ein paar Selbstverteidigungstechniken und so, dass es eben auch eine Form der Rekrutierung sein kann und der Nachwuchsgewinnung.
Genau, wir sammeln, kannst du es einfach rübergeben bis ans Ende deiner Reihe, dann ist die Nummer 2. Und dann,
ja, Malte nochmal aus dem Distanzprojekt. Ich habe auch gerade gedacht, also selbst wenn sich die Rechten sozusagen der ganzen Tragweite von dem Bezug auf 300 oder den Nibelungen nicht so klar sein sollten, ich glaube, man könnte es ihnen en Detail erklären und sie würden deswegen aber nicht ihr Logo und ihren Namen ändern, weil ich glaube, das passt zu ihrer Vorstellung von wie man sozusagen noch Ehre herstellen kann in einer also in dem Moment, wo man gesellschaftlich eigentlich marginalisiert ist, ne, wo man vielleicht keinen hohen Schulabschluss hat oder gar keinen irgendwie, wo man sich in der Schule entschieden hat, wenn ich kein guter Schüler bin, ehe ich ein schlechter Schüler bin, bin ich zumindest der harte Rebell, der es den Lehrern richtig zeigt, ne, und sozusagen sich da nichts bieten lässt und sich der Autorität nicht unterordnet oder so, der sich nicht versucht irgendwie anzupassen irgendwie oder so, sondern da klare Kante dagegen zeigt und wie nur den Unterricht stört oder irgendwann komplett schwänzt, vielleicht auch gar keinen Schulabschluss mehr macht oder so. Und das, würde ich sagen, sind zu einem relevanten Teil Leute, die nicht unbedingt sagen können, ich ziehe meinen Stolz daraus, was für eine tolle berufliche Tätigkeit ich ausübe, ja, weil es vielleicht ein Jedermann-Job ist, wo man ständig entlassen und zur nächsten Firma weitergeschoben wird oder Epochen der Arbeitslosigkeit zu durchleben hat, weil es Leute sind, die vielleicht nicht sagen kann, ich habe viel Geld auf der hohen Tasche, irgendwie fahren ein tolles Auto oder sowas, irgendwie zeigt das auch rum und wie protzt damit oder sowas, und weil es vielleicht auch Leute sind, die nicht irgendwie mit ihrem anderweitigen sozialen oder kulturellen Kapital protzen können, aber den eigenen Körper, den hat jeder, darauf kann man sozusagen, ist man vielleicht zurückgeworfen, aber darauf kann man sich auch immer beziehen, ne? Also sozusagen ins Fitnessstudio gehen, sich aufpumpen und sozusagen an so der Suche nach dem Fight von der Hooligan-Gruppe, was ja erstmal relativ voraussetzungslos ist, da kann man immer dran teilnehmen. Natürlich beim Kampfsport wird es dann voraussetzungsvoller, aber das ist was, wo niemand irgendwie unbedingt nach deinem Schulabschluss irgendwie und nach deinem Gehalt fragt oder so. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es sozusagen, so kann man einer gesellschaftlichen Verliererrolle sozusagen Ehre und Anerkennung verpassen. Und deswegen glaube ich, selbst wenn sie das alles durchreflektieren würden, was Kampf der Nibelungen eigentlich heißt, würden vielleicht sie immer noch sagen, ja, aber ne, lieber stehen, sterben, als auf Knien leben.
Okay, letzte Runde, also beziehungsweise letzte Frage, dann sammeln wir. Du hast genau eine Frage nach den Kindern. Das war eher ein Statement als eine Frage, würde ich sagen. Und dann nochmal die, genau. Und dann.
Ja, hallo, Laila Al-Kuwaiti, Demokratieladen Kala. Ich werde wahrscheinlich auch eher Richtung Statement gehen, weil ich ein bisschen ratlos bin. Ich fand das jetzt nochmal, also Das eine war ja jetzt quasi das nach innen gerichtete, was quasi innerhalb der Szene damit erreicht wird, also Geld akquirieren, Rekrutierung, Vernetzung habe ich auch noch rausgehört. Was bei mir jetzt gerade nochmal so als Gedanke hochgeht, ist die Wirkung nach außen, zum Beispiel für mich als eine Mitarbeiterin in einem Demokratieprojekt, weil ich da besonders jetzt auch mit der internationalen Vernetzung eine Bewaffnung sehe. Also es ist nicht umsonst so, dass im Kampfsport, wenn man das regulär durchgeht, man quasi einen Waffenschein erwirbt ab einer bestimmten Stelle. Ja, also weil die Fertigkeiten, die man dort hat, tatsächlich auch als Waffe angesehen werden. So, und dann finde ich es nochmal faszinierend, dass man dann auch noch ins Ausland fährt und ein Waffentraining, also ein Schießtraining macht. Und das ist für mich, kommt das sehr an eine paramilitärische Bewaffnung heran, wo ich das mit Grauen beobachte und mich tatsächlich frage, was zum Beispiel auch schon in der Polizei dazu an Strategien erdacht ist oder Ansätze gesehen werden. Und das Zweite ist, genau, das habe ich jetzt vergessen, weil ich gerade so unglaublich aufgeregt bin. Ich bin erstmal geschockt.
Vielleicht fällt es ja wieder ein. Aber warte, ganz kurz, weil du keine Frage gestellt hast, hinter dir rechts und dann machen wir den noch.
Aber ich würde darauf trotzdem gerne eingehen.
Mach ruhig.
Aber jetzt gleich?
Mach.
Ja, so. Erstmal, also ich stimme dir in allem zu, aber war ja auch keine Frage. Das Zweite ist zu dem, ich weiß nicht, ob du gerade da warst, aber zu den Kindern habe ich ein bisschen was gesagt, ne, was es beim KDN Kinder gibt, dass Barbaria Schmölln Jugendliche trainiert. Auch hier, also was tatsächlich fehlt, ist eine Untersuchung. So, irgendwie auch über Langfristigkeit sozusagen, was das für Auswirkungen hat. Ja, es ist eine gezielte Strategie und was ich auch hier wieder unterscheiden würde, ist, es gibt den dritten Weg, es gibt sowas wie Barbaria Schmölln, die ganz deutlich aus der Szene kommen und das natürlich ganz strategisch machen. Das Problem gibt es aber auch wieder in dieser, ich mache es gerne wieder auf, ne, diese mittlere Kategorie. Leider kenne ich ein paar bürgerliche Gyms, wo Neonazis irgendwelche Yogakurse anbieten, gleichzeitig, dass sie abends dort Kickboxen trainieren. So, dadurch wird natürlich auch extremrechte Ideologie irgendwo normalisiert. Die Leute kriegen Zugang zu Leuten außerhalb der Szene. Also man kann das sozusagen ein Stück weit bedingt übertragen auf Gyms. Vielleicht nicht 1:1, aber ein Stück weit, ja. Und natürlich finde ich nicht nur die harte NS-Kategorie schwierig oder sehr problematisch, sondern auch das Problem, wenn nicht explizit rechte Veranstalter andauernd Neonazis in irgendwelchen wichtigen Funktionen haben. So zu deinem... Also ich habe tatsächlich noch eine letzte Folie bei und die macht an dem Punkt nämlich Sinn, nämlich die Frage, was braucht es eigentlich? Die steht ja unweigerlich im Raum, weil ich will auch keine Angst machen. Und ehrlich gesagt, Vorträge, dass Leute dann an 2-3 Stellen auch mal lachen, das passiert öfter. Und ich finde das auch irgendwie wichtig, weil es ein Umgang mit dieser ganzen Gewalt ist. Ja. Ich glaube, es braucht ganz viel. Es braucht bundesweite Präventionsprogramme zum Thema Prävention, Extremrechter, also von GMF und Gewalt im Kampfsport. Die findet man nicht, man findet allein die Angebote der Deutschen Sportjugend für ihre Mitgliedsorganisation, was aber nur die im Vereinssport organisierten Sachen sind, wie Boxen und Karate zum Beispiel. Kickboxen und MMA sind auf dem freien Markt organisiert, haben also keinen strukturellen Zugriff durch die Deutschen Olympischen Sportbund. Das ist auch wieder so ein Problem. Ne? Dazu steht hier einiges drin. Zweitens, ich glaube, es braucht Gesetzgebung. Ich bin eigentlich auch nicht immer derjenige, der Repression fordert, aber wenn ich sehe, dass jeder militante Neonazi, wieder verurteilte rechte Mörder in Deutschland ein Kampfsportgym aufmachen darf, dann würde ich sagen, wir haben da ein Problem. Und im klassischen Vereinssport muss man ja ein Führungszeugnis vorlegen, vor allem aufgrund der Geschichte sexualisierter Gewalt, so kommt ein bisschen woanders her. Und natürlich kann man das im Kampfsport machen. Niemand von uns hat wahrscheinlich ein Interesse daran, dass irgendein Neonazi-Mörder seine Gyms aufmacht. Es braucht viel mehr Gegenwehr aus dem Kampfsport selber. Ich höre da auch immer noch viel zu viel Verharmlosung, auch in den Szenemedien der Kampfsportszene, so Sherdog und Käfiggeflüster, die sagen hier wahrscheinlich vielen nichts. Aber ne, so Szenemedien, jede Szene hat ihre Medien. Da kommt sehr, sehr wenig dazu und vor allem auch in der medialen Debatte braucht es da viel, viel mehr Aufmerksamkeit. Also ich glaube, deswegen haben wir tatsächlich das Ding geschrieben, um dadurch die Debatte ein bisschen auch loszutreten und wenn ich überlege, dass ich vor 5 Jahren meinen ersten Mini-Input zu Kampfsport gehalten habe und wir mittlerweile hier sind, gefördert vom Bundesfamilienministerium, dann würde ich sagen, naja, vielleicht bewegt sich ein bisschen was die nächsten, ich will nicht zu offensiv, nicht zu optimistisch sein, aber in den nächsten 5 bis 10 Jahren, tut mir leid, ich kann nicht sagen nächste Woche. Das ist,
Aber ich will nur eine positive Sache sagen. Ja. Auch, weil das, wir haben es auch ganz aktuell. Wir haben sozusagen mit Mobit ja dieses Thema Kampfsport gerade viel gemacht und wir haben uns sehr gefreut, kann das jetzt sagen, wir waren am Montag eingeladen von einer Kampfsportschule, die genau das Problem angehen möchte. Das war ein Termin, der uns wirklich sehr gefreut hat, dass das sozusagen, dass wir das wahrgenommen haben, dass es sehr wohl Kampfsportschulen gibt, die eben sagen, nee, Neonazis helfen mir nicht bei der Professionalisierung ihrer Gewalt. Also ich, ne, deswegen.
Super Leute.
Ja, genau, das haben wir auch im Team und im Büro besprochen und das hat uns wirklich, wirklich sehr gefreut. Das heißt, es gibt ja auch diese Punkte. Ja? Und das nur als kleine Anmerkung, weil mich das ja gefreut hat diese Woche.
Trotzdem doch da eine Einordnung. Ja. Kampfsport ist meines Erachtens, wenn man alle Kampfsportdisziplinen zusammenzählt, wahrscheinlich die zweitgrößte Sportart in Deutschland. Ne? Das vergessen Leute manchmal. Es
gibt nach Fußball?
Ja? Ja, tatsächlich nach Fußball, weil okay. Es gibt viele Gyms, die einzelne Sportarten machen, aber es gibt tatsächlich Gyms in Deutschland im vierstelligen Bereich. Du hast 3.000-4.000 Gyms, dann trainieren da überall 100 Leute, dann hast du 400.000 Kampfsportler in Deutschland. Viele auf Amateurniveau, die das einmal die Woche ein bisschen boxen, aber das ist sozusagen die Gruppe, über die wir tendenziell reden. Das ist kein Nischensport.
Okay. Da ist noch eine da hinten, dann, ja? Genau, der junge Mann, der jetzt das Mikrofon hält und dann geht's hier vorne weiter.
Ja, hallo, mein Name ist Florian Schmidt, ich mache gerade Praxissemester bei CoCont in Jena. Gleichzeitig bin ich bei der Sozialistischen Jugend- und Kinderverein, die Falken Jena, und da hatten wir letztens einen Arbeitskreis, also wir beschäftigen uns da so mit Themen, unter anderem war das Faschismustheorie, und aus dem Arbeitskreis so die Frage entstanden, in Bezug auf die AfD, wie ist irgendwie die Vernetzung dieser gewalttätigen Kampfsportszene zu der AfD im Hinblick auf die Fragestellung, okay, bietet das Anschluss an die Diskussion, die AfD als faschistische Partei einzuordnen, weil es so Gegebenheiten hat, auch mit so einer internationalen Bewaffnung, so einer paramilitärischen Kraft sozusagen und dementsprechend auch so ein bisschen entgegenwirken zu irgendwelchen Versuchen, die AfD mit neuen Begriffen einzuordnen, als politisch autoritärer Punkt. Ja.
Okay, können wir noch zwei dazu holen? Oder? Genau. Dann.
Genau. Du hast die Zeit im Blick.
Wir haben 10 Minuten, haben wir noch, und dann gehen wir in die Pause. Klaus Teweleit, ja, Entschuldigung.
Ja, ja, danke. Die 400.000 Kampfsportler, ne, sollte es sie so geben.
Nicht alles Profis.
Nee, nicht alles Profis, klar. Aber es geht in die Richtung, das war ja wahrscheinlich kein Zufall, dass Fußball kaum mehr vorkam. Heißt das, dass der Hooliganismus der rechtsextrem Gewalttätige dabei ist, sich vom Fußball zu lösen?
Ich habe gerade keine andere Meldung, also mach es mal. Ja.
Ach so, fange ich mit der zweiten Frage an. Ein Stück weit ja. Das kommt vor allem dadurch, ich hatte das, weiß nicht, ob Sie da schon da waren, ganz am Anfang sozusagen, da müssen wir ganz zurück, aber durch die Erfindung dieser sogenannten Acker-Matches, ne, diese... wir waren hier, ist das, weit,
Folie oder so,
ist das weit her, das musstet ihr euch alles angucken, hat es sich ein Stück weit natürlich vom Fußball gelöst, weil diese Ackermatches finden meistens jenseits von Spieltagen und jenseits auch von den Spielorten statt oder oft. Dadurch hat sich die Szene auch ganz stark geöffnet für Kampfsport, was auch wieder ein Phänomen ist, weil ich habe ja viel mit Fanbeauftragten und Fanprojektmitarbeitern zu tun, die mir oft sagen, dass sie einen Teil der Truppe gar nicht kennen, weil die aus dem Kampfsport rekrutiert sind. Die Gruppe 0231 Riot aus Berlin, die angeblich aufgelöst ist. Übrigens sind fast alle Nazi-Hooligan-Gruppen immer angeblich aufgelöst. Niemand davon ist wirklich aufgelöst. Inferno Cottbus existiert nach wie vor. Die kam aus dem Kampfsport, die kannte da keiner. Das ist sozusagen schwierig. Und man muss ein bisschen nach Standort gucken. In Dortmund zum Beispiel die Hooligan-Gruppe Northside, die Abkürzung NS ist klar, die gehen auch nicht zum Fußball. Die haben Stadionverbot, die gehen da teilweise nicht hin. An anderen Orten, die Brigade Nassau in Frankfurt, die haben ihre große Fahne hängen. Also es ist so ein bisschen auch wieder sehr ausdifferenziert. Aber ein Stück weit hat es sich vom Fußball verabschiedet, das stimmt. Und sehr, also ich bin tatsächlich auch immer dabei, Hooliganismus nicht nur als, ich sag mal, schlechten Anhang einer Fankultur zu definieren, sondern als eigenbetriebene Szene. Das macht einen Unterschied, ne? Wie ernst man auch so eine Szene nimmt. AfD. Ich habe auch darauf ehrlich gesagt nicht die Einsatzantwort. Ich sehe nur ganz verschiedene Bewegungen. Also ich sehe einerseits die Organisatoren vom Kampf der Nibelungen, die teilweise aus der Dortmunder Neonazi-Szene kommen, die auch den Tag der deutschen Zukunft in Chemnitz mitveranstaltet haben im Juni, wo es irgendwie sehr, ja, fast schon depressive Reden darüber gab, dass die AfD so Wahlergebnisse einfährt, aber sie selber doch die nationale Opposition eigentlich seien. Also irgendeine Art Kränkung auch da drin. Wenn man Imperium Fight Team wieder anguckt, die haben vor der Bundestagswahl 2017 mehrfach AfD-Parteiwerbung geschaltet. So, das heißt für mich nicht, dass sie irgendwo weniger rechts geworden sind. Ich glaube, es macht auch gar keinen Sinn, das so einzuordnen. Sondern ich würde sagen, die haben strategischerweise gecheckt, dass ihre Stimme bei der NPD relativ verloren ist. So. Und ich glaube, irgendwo da führt das zusammen. Wir sehen natürlich viele rechte Hools bei den ganzen Vorfeldorganisationen, Zukunft Heimat, Pegida, Hogesa, bei diesen Bewegungsphänomenen, wo rechte Hools oftmals so einen Ordnungsdienst stellen, einerseits einen offiziellen Ordnungsdienst mit Ordnungsbinden. Bei Pegida fand ich es aber ganz anschaulich, dass es so eine Art inoffiziellen Ordnungsdienst gab, wo so Fünfer-Trupps von Hools wie so Satelliten um den rechten Aufmarsch rumschwirrten und politische Gegner angriffen. Also eine Art informeller Ordnungsdienst. Natürlich trotzdem organisiert, aber eher so eine Kameradschaftsstruktur. Was ich sozusagen so ein bisschen sehe, ist, dass viele Hools nach wie vor mit so richtiger Parteipolitik, Formalitäten relativ wenig anfangen können, aber mit der politischen Nähe zur AfD im Grunde auch kein Problem haben. So, wenn das irgendwer noch mal ein bisschen genauer fassen kann, dann bin ich gerne offen dafür. Ich kann es leider nicht darauf runterbrechen, zu sagen, die AfD rekrutiert gezielt Hools. Das glaube ich so nicht, ehrlich gesagt.
Also für Thüringen kann man sagen, dass halt am Rande dieser Großdemonstration 15, 16 gab es Übergriffe, wo Hooligan-Personal involviert war. Immer im Umfeld von den großen AfD-Demos. Ja? Also was ist nochmal dein Eindruck? So, es gibt sozusagen da keine direkte Vernetzung, aber es gibt ein Agieren, was sozusagen zumindest irgendwie miteinander verknüpft ist in irgendeiner Form, ja.